Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke.
Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch von meinen Bücherbergen. Mein heutiger Podcast soll von Naturerkundungen handeln und von Forschergeist, aber auch vom Staunen, das für manche Entdeckung die Voraussetzung ist. Dabei spreche ich auch über einen begnadeten Wissenschaftler, promovierten Chemiker, der sogar zum Unternehmer wurde, dem diese Karriere nicht in die Wiege gelegt war, der im verschmutzten Ruhrgebiet in einer achtköpfigen Familie aufwuchs, als 14-Jähriger voller Ehrfurcht und Furcht angesichts der Unendlichkeit des Universums mit einem mühsam ersparten Teleskop in den Weltraum schaute und der im Wald eine bläulich schimmernde Feder fand, die eines Eichelhähers, und dann weitere Vogelfedern sammelte, der es später zum Chemiestudium schaffte und, weil ohne finanzielle Mittel, sich zu einem schwierigen Arbeitseinsatz meldete, um illegal abgelagerte Fässer zu bergen, die zu einem großen Teil Cyanidverbindungen enthielten. Da der Tümpel, in dem sie lagerten, schon durch Schwefelsäure kontaminiert war, konnte es zur Freisetzung von Blausäuregas kommen, was dann auch geschah. Mein wochenlanger Studentenjob hat meine Haltung zum Umwelt- und später zum Naturschutz geprägt, bekennt Bernhard Wessling, der immer wieder über die Wendungen seines Lebens staunt. So wie er schreibt, hat man das Gefühl, als wäre man dabei gewesen. Seltsame, trompetenhafte Rufe erschallten von irgendwo aus dem direkt vor uns liegenden Moor heraus. Wir hatten so etwas noch nie gehört und keine Vorstellung davon, was das sein könnte. Aber es interessierte uns brennend. Es mussten wohl Vögel sein, aber was für welche? Der Ruf der Kraniche. Bernhard Wessling hätte dieses Buch nie geschrieben, wäre ihm im Naturschutzgebiet Duvenstädter Brook in der Nähe von Hamburg nicht etwas widerfahren, das ihn packte, ja bezauberte. Später sah er die Kraniche. Sie tanzten umeinander herum, schwangen ihre Flügel, sprangen elegant und federnd hoch, landeten ebenso tänzerisch und ließen bei ihrem Tanz kurze Laute hören. Mit solchem Staunen beginnt das Buch. Und es ist so geschrieben, dass wir dieses Staunen teilen können. Staunen über etwas Schönes. Damit hat es begonnen. Und mit der Sorge um ein Kranichpaar, dessen Eier von einem Dieb gestohlen worden waren. Wie konnte man die Tiere schützen? Später leitete er ein Kranichschutzprogramm. Ich griff umso interessierter zu diesem Buch, weil ich selbst eins geschrieben habe, das mit diesen grazilen Vögeln im Zusammenhang steht. Das Versprechen der Kraniche reisen in Aitmatovs Feld. In Aitmatovs Novelle Frühe Kraniche, die 1942-43, also während des Krieges handelt, der von Deutschland vom Zaun gebrochen, Millionen Opfer in der Sowjetunion hatte, auch unter den Kirgisen, ist die Rückkehr der Kraniche aus dem Süden nicht nur ein Zeichen für den nahenden Frühling, sondern ein Hoffnungssymbol im weitesten Sinne. Ein Kapitel in diesem Buch gilt auch den Mythen über diese Vögel, die seit 30 Millionen Jahren auf der Erde leben, länger noch als die frühesten Säugetiere, und wie letztlich alle Vögel von Dinosauriern abstammen. Boten des Frühlings kann man sie als Glücksbringer empfinden. Während in Irland wie in England die Kraniche unter anderem durch intensive Jagd ausgerottet wurden, ist die Jagd auf sie in Spanien, Schweden und anderen europäischen Ländern seit langem verboten. Da geht der Autor auch auf den erfolgreichen Schutz der Kraniche in der DDR ein. Die meisten der 7500 Brutpaare leben nämlich in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Da hatte er Glück, dass er bei seinem Spaziergang mit seiner Familie 1982 im Nordosten Hamburgs Kranichrufe hörte. Und wie das wohl überhaupt bei ihm ist, Aus der Faszination erwuchs Forscherdrang. Er wollte die Sprache der Kraniche verstehen und sie auch einzelnen Tieren zuordnen können. Was dieser Ehrgeiz für einen Mann bedeutete, der einem anderen Gebiet vollberuflich eingespannt war. Wenn die Arbeit um 8 beginnt, musste er 3:45 im Gelände sein. Mit einem sehr leistungsfähigen Richtmikrofon, das er sich zu diesem Zweck kaufte, einem digitalen Aufnahmegerät nebst Minidisc. Durch häufiges Abhören und auch mittels Sonographie konnte er bald die einzelnen Tiere akustisch unterscheiden und mehr noch erkennen, was ihre Rufe im Einzelnen ausdrücken sollten. Zugehörigkeit oder Abwehr, Lebensfreude oder Trauer. Eine besondere Bedeutung hat der Duettruf, mit dem Männchen und Weibchen gern morgens nach dem Aufwachen sich als Paar identifizieren und ihr Revier bestätigen. Sind Kraniche so monogam, wie ihnen nachgesagt wird? Oft, aber nicht immer. Auch dafür hat Bernhard Wessling Beweise. Die meisten von euch werden noch nie tanzende Kraniche gesehen haben. Ich auch nicht. Bernhard Wessling beschreibt, wie sie miteinander flirten. Wunderbar. Es war ein windiger Morgen, regnerisch und noch dunkel. Aber er harrte inzwischen ziemlich steif gefroren auf dem Hochsitz aus und wurde belohnt. Ein Kranichpaar, das er schon kannte, trat auf die Wiese und nun ging der Tanz los. Schließlich sprang er auf sie. Ich hörte das stöhnende Ächzen. Er sprang ab und tanzte weiter. Nur noch schöner und intensiver als vorher. Die Sprünge waren weiter. Sie ging gemessenen Schrittes neben ihm her. Dann aber blieb er auf einmal stehen, drehte ihr den Rücken zu, faltete seine Flügel auseinander und schaute zur Seite wie der Bundesadler. Wie ein Pfau präsentierte er sich, den Kopf hoch erhoben, das Weibchen machte den Hals lang, stolzierte mit nach oben gerichtetem Schnabel etwa 15 Meter entfernt um ihn herum und er drehte sich in Zeitlupe so, dass sie ihn stets in voller Breite und Schönheit erkennen konnte. Wie hat Bernhard Wessling diesen Anblick genossen? Dabei gab er ihm Rätsel auf. Hatte der Hahn womöglich eine Vorstellung, wie er aus Sicht der Henne aussah? Wenn ja, dann zeigt das doch die Fähigkeit, sich in ein anderes Individuum hineinzuversetzen. Etwas möchte ich sagen, was auch für Menschen nicht immer selbstverständlich ist. Und wie schaffen es Kraniche, gemeinsam loszufliegen? Wie verständigen sie sich? Wie kommen Kranichpaare mit Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten klar? Eindeutig verfügen sie über Emotionen. Für Bernhard Wessling haben sie eine Persönlichkeit. Zusammen mit dem Autor begreift man beim Lesen, wie Menschen Tiere unterschätzen, die doch erhebliche Fähigkeiten haben, sich ihrer Umgebung anzupassen und Probleme zu lösen. Auch sie versuchen, ein erfülltes und schönes Leben zu leben. Da übersehen wir gern, Zitat, wie viel Intelligenz und Erfindungsgabe hinter dem Verhalten der Tiere und ihren Anpassungsleistungen steckt. Wie viele ihrer erfolgreichen Verhaltensweisen sie auch erst mühsam, aber pfiffig erlernen mussten. Dabei sind mehr als die Hälfte aller Kranicharten in der Welt stark gefährdet, am stärksten der amerikanische Schreikranich, dessen weiße Federn ein beliebter Hutschmuck waren. Mit Zuchtprojekten allein wäre diesen Tieren nicht geholfen. Das Kunststück würde darin bestehen, sie wieder in die Wildnis zu entlassen. Wie aber bringt man Kranichküken das Fliegen im Vogelzug bei? Um sie auf ihre Artgenossen zu prägen, trugen Tierpfleger in den USA Umhänge aus Vogelfedern und fütterten sie mit speziellen, einem Kranichnabel nachgebildeten Löffeln. Eine besondere Schwierigkeit bestand darin, Kranichen in Gefangenschaft, die Sprache ihrer Art beizubringen. Bei einer Konferenz in den USA wurde Bernhard Wessling gefragt, ob er sich mit seinen Tonstudien nicht in dieses Projekt einbringen könne. Es reizte ihn aber, kann ich das zeitlich einbauen in meine geschäftliche Tätigkeit? Meine chemische Forschung, mit der ich mein Geld verdiene, fragte er sich. Ich kenne das Gebiet noch gar nicht. Und meine Zeit für die Familie mit seinem Okay, ich mach's, beginnt eine weitere abenteuerliche Geschichte im Buch, die sich dann auch nach Korea und Japan hin erweitert. In einem Ultraleichtflugzeug führte er schließlich einen Zug von Jungkranichen an. Was mich bei diesem Autor fasziniert, wie er auf Herausforderungen reagiert, ja, was er überhaupt als Herausforderung ansieht, um aktiv zu werden. Dass er zum ersten Mal auf Kranichrufe aufmerksam wurde, war ja ein Zufall. Auch seine chemischen Forschungen bis hin zur Entwicklung eines leitfähigen Kunststoffs hatten mit Zufällen zu tun, die er dann beim Schopfe fast packte. Deshalb freue ich mich, ihn am 3. Mai, 18 Uhr, mit seinem naturwissenschaftlich-philosophischen Buch »Was für ein Zufall« im Haus am Franz-Mehring-Platz 1 begrüßen zu können, wo ich ihn natürlich auch nach seinem Kranich-Buch fragen werde. Ja, und ich sage euch jetzt nochmal die Annotation, wie ihr dieses Buch, was wirklich spannend zu lesen ist, erwerben könnt. Bernhard Wessling, Der Ruf der Kraniche, Expeditionen in eine geheimnisvolle Welt, erschien im Goldmann Verlag, 411 Seiten, gebunden 20 Euro. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch und ich muss euch jetzt wirklich eine traurige Mitteilung machen. Der Redakteur, der sich um meinen Podcast Bücherberge beim ND kümmert, der wird ein Studium aufnehmen, was natürlich eine frohe Mitteilung ist. Aber die traurige Seite dabei ist, dass er meinen Podcast nicht länger betreuen kann. Und tatsächlich leider am 11. Mai habe ich den letzten Podcast und verabschiede mich dann von euch für immer. Oh, wenn nicht doch noch irgendein Wunder geschieht und ich bin schon ganz schön wundergläubig. Ich hoffe immer noch, dass es weitergeht, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Aber schön, dass ihr mir zugehört habt und alles Gute bis zum letzten Mal.
ND Journalismus von links.